Herzlich willkommen bei Echtgeld TV, produziert mit Unterstützung unseres Depotpartners Scalable. Heute bei Echtgeld TV zum zweiten Mal hintereinander zu Gast Stefan Waldhauser mit einer Formatidee, die wir jetzt mal umsetzen wollen, die einfach nur heißt zwei Aktien. Zwei Titel, Stefan, die wir letzte Woche eigentlich gerne auch besprochen hätten, aber die Zeit hat dafür nicht gereicht und deswegen holen wir sie heute nach. Und diese beiden Aktien sind Airbnb und PayPal und dazu ein weiteres Mal herzlich willkommen, Stefan Waldhauser.
Danke, Tobias. Ich freue mich, dass ich schon wieder da bin. Wir haben scheinbar viel miteinander zu besprechen.
Ja, na, bei den beiden Aktien auf jeden Fall noch. Die sind im Grunde noch offen. Die haben wir ja auch vor einem etwas mehr als Vierteljahr zuletzt besprochen, Airbnb und PayPal. Aber bevor wir beide damit loslegen, bekommt erstmal kurz der Chief Economist von Scalable das Wort. Und zwar für den Disclaimer. Hier ist Christian Viröhl.
Ein kurzer Risikohinweis. Bitte beachtet, dass wir keine Anlageberatung erbringen und auch keinerlei Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren geben. Wir unterhalten uns über Geldanlage und mögliche Investments und ihr macht daraus bitte, was ihr für richtig haltet. Denn jede Entscheidung, die ihr trefft, ist allein euer Risiko und wir übernehmen für die Inhalte und die Unterlagen in der Sendung und auf der Website keinerlei Haftung. Zum Nachlesen gibt's diesen Disclaimer auf www.echtgeld.tv/disclaimer.
So, nachdem wir jetzt den Risikohinweis auch bekommen haben, springe ich direkt rein in die persönliche Ansicht vom Echtgeld-TV-Immobiliendepot, was im Grunde genommen auch der Aufhänger dafür ist, dass wir die Airbnb-Aktie besprechen, Stefan. Denn hier haben wir ja die Situation bei mir in diesem Teil des Depots sind im Moment so um die 120.000 Euro investiert. Und die Airbnb-Aktie ist in der Komplettübersicht ein Titel, der bei zwei Käufen, einer davon war ja am 4.4., als wir die letzte Sendung zusammen gemacht haben, immer noch nicht so richtig ins Plus gelaufen ist, jetzt auch keine dramatische Negativposition ist, aber wir eben in einer Gesamtsituation sind, über die man sich ja gelegentlich als Anleger auch freuen kann, nämlich über einen längeren Zeitraum hinweg günstig erscheinende Preise zu haben. Und ob der Preis, den die Aktie von Airbnb im Moment hat, jetzt im Moment günstig ist, dazu hast du dir auch wieder Gedanken gemacht und damit übergebe ich dann einfach mal gleich an dich.
Ja, ich denke, ich habe mir Gedanken gemacht im Sinne von, ich gucke natürlich jedes Quartal, was hat sich getan, weil ich ja selber in Airbnb schon länger investiert bin und das abgelaufene Q2 war fast sowas wie ein Non-Event, würde ich sagen. Ich habe auch gar keinen aktuellen Artikel dazu geschrieben, weil es gar nicht so viel dazu zu schreiben gibt. Soll heißen, die Cashflow-Maschine läuft. Es wurden die Guidance locker übertroffen. Es wurde vorsichtig, wie man da eigentlich regelmäßig ist, wieder vor Schwierigkeiten im zweiten Halbjahr gewarnt. Die Margen könnten etwas unter Druck geraten. Daraufhin ist auch der Kurs direkt bei Veröffentlichung der Ergebnisse erstmal 5-6% zurückgegangen. Und insgesamt ist man meiner Meinung nach weiterhin langfristig auf einem guten Weg. Aber insgesamt ist die Bewertung auch nicht so, dass ich jetzt sagen würde, ja, da muss man jetzt ganz aggressiv zu diesen Kursen, wie sie jetzt momentan sind, kaufen. Also ich sehe Airbnb als ein Langfristinvestment. Auch aufgrund wirklich dieser herausragenden Marktstellung. Für mich ist das dieses Netzwerk ist für mich ein Riesenburggraben. Ich denke hier bei einem Kursgewinn, also Cashflow-Multiple von 15, 16, ist das fair bewertet. Mich stört aber auch, dass so viele Jahre nach dem Börsengang ist immer noch ein Thema, also wir sind jetzt fast 5 Jahre an der Börse mit Airbnb, dass immer noch die Differenz zwischen Kursgewinnverhältnis und Free Cashflow-Multiple dermaßen hoch ist, also das Kurs-Gewinn-Verhältnis ist fast 30. Das deutet immer darauf hin, dass da noch sehr, sehr viel aktienbasierte Vergütungen im Spiel sind, was für mich okay ist in den Jahren nach dem Börsengang, da ist das ganz typisch, aber so, ich sage immer 4 Jahre nach dem Börsengang, wenn so diese typischen Optionsprogramme, die zum Börsengang aufgelegt werden, nach 4 Jahren sind die eigentlich gewestet, sagt man, also da sind diese Optionen zugeteilt. Und dann sollten die Programme, die danach kommen, also die ganze Vergütungsstruktur, sollte sich mehr in Richtung eines normalen, langfristig an der Börse operierenden Unternehmens bewegen. Und ich finde einfach, da ist das, was momentan da, ich glaube, was habe ich geschaut, 1,5 Milliarden werden im Jahr für aktienbasierte Vergütungen ausgegeben und das bei gerade mal 7.000 Mitarbeitern, sind also 200.000 Dollar aktienbasierte Vergütungen, die da verbucht werden pro Mitarbeiter pro Jahr, jetzt immer noch 5 Jahre nach dem Börsengang. Das ist mein größter Kritikpunkt. An sich, das Unternehmen ist gigantisch. Ich will da unbedingt langfristig dran beteiligt sein, aber da so ein bisschen was muss ich da ändern, auch bezüglich der Governance. Da gibt es ja auch diese Dual-Class-Struktur, das heißt, die Gründer haben zwar nur noch einen relativ kleinen Anteil, beherrschen aber immer noch das Unternehmen. Und das ist okay, solange das alles super läuft, aber so langsam sollte der Shareholder-Return auch mal kommen. Und diejenigen, die jetzt schon ganz lange dabei sind, ich bin noch nicht so lange dabei, schon seit dem Börsengang, die haben ja de facto keine Rendite gemacht mit Airbnb. Ich bin davon überzeugt, das wird sich die nächsten 5 Jahre verändern. Deswegen bleibe ich da langfristig dabei. Aber für mich ist es eine gute Halteposition, nicht mehr.
Okay. Wie siehst du denn im Moment den Gegenwind, den beispielsweise Anfang August mal die Zeit in einem Artikel abgebildet hat, der überschrieben war mit Euer Urlaub, mein Elend, wo es um diese wachsende Gegenbewegung gegenüber Kurzzeitvermietungen geht, also wo zum einen Barcelona angeführt wird, New York ist ein Beispiel, was dann eben auch gibt, selbstverständlich auch Berlin als eine Stadt, die immer wieder mit ins Feld geführt wird und wo ja jeweils auch auf einer regionalen Ebene, wir haben das beim letzten Mal schon so ein bisschen anthematisiert, dass es im Grunde genommen auch eine Aufgabe vom Staat ist, Regularien zu schaffen, in denen sich dann beispielsweise auch ein Anbieter wie Airbnb bewegen kann. Aber wie siehst du diesen Gegenwind, der da in bestimmten Gebieten ja aufkommt und eben auch ja Gegenwind bedeutet?
Du hast es gerade schon richtig gesagt. Ich denke, das ist Sache der Regulatorik, der Politik, der Lokalpolitik, da, wo es wirklich ein Problem gibt, dagegen zu wirken. Und das passiert ja auch. Ja. In New York gab es im letzten Jahr, glaube ich, da eine ganz strenge Reglementierung von Airbnbs. Es gibt es in anderen Regionen auch. Ich selber bin Gastgeber eines Airbnbs auf Mallorca. Und da auf Mallorca brauchst du auf jeden Fall eine Ferienvermietungslizenz, damit du das überhaupt anbieten darfst. Jetzt wurden ganz, ganz viele Wohnungen und Häuser angeboten ohne diese Lizenz. Und es hat sich niemand darum gekümmert, dass wirklich diese Gesetze eingehalten wurden, obwohl sie ja da waren. Das passiert jetzt und da sind ganz viele Objekte auch aus Airbnb und natürlich den anderen Plattformen verschwunden. Aber das ist wirklich ein lokales Problem in Barcelona, in New York, vielleicht in Berlin, auf Mallorca. Aber da ja Airbnb, ich glaube, in über 200 Ländern aktiv ist, ich kann dir nicht sagen, in wie vielen Städten und Regionen eigentlich flächendeckend, ist das nicht das große Problem. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass jetzt wirklich in der Fläche überall die Kurzzeitvermietung verboten wird, weil es ist ja nicht so, dass sich da jetzt nur Airbnb als der Vermittler die Taschen voll macht, sondern dass diese Kurzzeitvermietung tut ja auch viel Gutes. Ja, in New York zum Beispiel sind die Hotelpreise explodiert. Plötzlich konnte sich keiner mehr einen Städtetrip nach New York leisten, weil eben die Airbnbs nicht mehr oder nur unter ganz strengen Voraussetzungen verfügbar waren. Also es ist ein zweischneidiges Schwert und die Regulatorik ist, glaube ich, wichtig lokal und meines Wissens ist Airbnb auch gerne bereit, damit zusammenzuarbeiten. Also das waren die ersten in meiner Erfahrung, die mich jetzt auf Mallorca darauf hingewiesen haben, dass ich diese Registrierungsnummer, die ich da brauche, auch wirklich eintrage, sodass das kontrolliert wird. Das muss natürlich sein.
Ja, ansonsten ist es eben auch so, dass im letzten Shareholder-Newsletter Anfang August dann neben den Zahlen auch so ein paar zusätzliche Sachen aus der operativen Ebene bekannt gegeben wurde. Unter anderem, dass man im US-Markt stark auf KI-Support setzt und damit 15% an dem, sagen wir mal, menschlichen Bedarf an Supportkräften einsparen kann. Und auch nochmal bekräftigt. Und dass bestimmte Expansionsmärkte auch zweimal so stark wachsen wie der Kern des eigentlichen Angebots. Darüber hinaus ist ja auch noch etwas hinzugekommen. Ich weiß nicht, ob du das selber irgendwo schon mal genutzt hast. Bei mir ist es ja, wie ich beim letzten Mal schon erzählt habe, eines der Themen gewesen, wo ich wirklich immer herausragende Erlebnisse mit hatte. Nämlich dieser ganze Services and Experiences Bereich. der jetzt eben mit 60.000 Bewertungen aus dem letzten Quartal rausgegangen ist und wo sie eben merken, dass da langsam eben zusätzlich Traktion kommt, also Traktion in einem Bereich, wo man eben neben der Immobilie auch noch andere Angebote in bestimmten Städten macht. Also zum Beispiel ein Spaziergang mit Stefan Waldhauser auf Mallorca zu seinen 5 Lieblingsrestaurants. Das wäre eine Aktion, die man da machen könnte. Oder wenn ich es auf Berlin übertrage, mit mir einmal ins Olympiastadion, ich erzähle was, wo ich gerne sitze und wo ich mein lustigsten Stadionerlebnis hatte. Solche Sachen kann man über die Plattform verkaufen. Und da ist natürlich die Frage an Stefan, wann gibt es denn diese Restauranttour auf Mallorca?
Denke nicht, dass ich dafür Zeit habe, aber es ist immer eine Idee. Wenn ich weiß ehrlich gesagt nicht, was ich davon halten soll. Also glaubst du, ich bin einigermaßen überrascht gewesen, als das jetzt rauskam, als diese nächsten Geschäftsfelder, die ja von Brian Chesky so groß angekündigt wurden, dass das jeweils 1 Milliarde Umsatz mittelfristig daraus resultieren soll. Das war, bevor bekannt gegeben war, was es ist. Ich habe gedacht, das ist jetzt wirklich ein aggressiverer Schritt hin zur Super-App fürs Reisen, dass du in Airbnb zukünftig deinen Mietwagen buchen kannst, vielleicht auch ein Hotel buchen kannst. Müssen ja nicht die ganz großen Hotelketten sein, aber die Boutique-Hotels zum Beispiel als Alternative zu den Privatvermietungen, da könnte man ja so viel machen, genauso wie sich Booking in den Airbnb-Markt reinbewegt hat. Warum bewegt sich Airbnb nicht in die umgekehrte Richtung in den Booking-Markt hinein? Ich weiß es nicht, warum. Ich kann mir nicht vorstellen, dass Services und Experiences, wie du sie so schön beschrieben hast, jetzt wirklich das große Ding sind. Das ist eine super sinnvolle Ergänzung. Ich glaube, dass das klasse Erlebnisse sind, was ich gesehen habe. Auch auf Mallorca gibt es da wirklich auch in den ersten Monaten nach dem Start jetzt schon einiges. Aber trotzdem, also ich glaube, man steht da ganz am Anfang. Ich bin immer froh, dass ich da sehe, da ist jemand am Werk, auch aufgrund wirklich dieser Dual-Class-Aktienstruktur, wo man nicht von Quartal zu Quartal denkt, sondern wo man wirklich auf lange, lange Sicht das Ganze aufbaut. Das ist toll. Auf der anderen Seite frage ich mich natürlich schon, jetzt hat man den Aktionären 5 Jahre Geduld abverlangt. Der Aktienkurs hat sich de facto seitwärts bewegt seit dem IPO. Man wird das ja nicht noch vor 5 Jahre wohl so weitermachen. Also ich sehe da ein riesiges Potenzial, was aber nicht wirklich gehoben wird durch das, was jetzt momentan getan wird. Ich würde jetzt nicht so weit gehen zu sagen, da brauchst du einen Managementwechsel. Aber ehrlich gesagt glaube ich auch, dass das, wenn der in den nächsten 5 Jahren irgendwann mal stattfindet, genauso wie er jetzt bei PayPal, kommen wir ja später noch zu, stattgefunden hat vor 2 Jahren, dass das sehr, sehr viel in Richtung Shareholder Value zu heben wäre bei Airbnb. Und ehrlich gesagt, darauf warte ich. Enterprise Value unter 70 Milliarden für ein Unternehmen, was meiner Meinung nach die wertvollste Reisebrand, das wertvollste Reiseunternehmen überhaupt sein sollte auf diesem Planeten, ist einfach viel zu wenig. Langfristig
viel zu wenig. Ich will noch ganz kurz auf diese Service und Experience eingehen, weil ich in der Tat selber in der Situation war, dass ich nach Erfahrungen sowohl 2019 insbesondere in Brasilien, in Rio de Janeiro und auch 2021 in Venedig, wo ich jeweils meine Experiences, die ich dort vor Ort gebucht habe, mit Airbnb und beispielsweise nicht mit einem in dem Bereich ja komplett eigenständig tätigen Unternehmen wie Get Your Guide gebucht habe, weil mir diese Aktivitäten bei Airbnb besser kuratiert vorkamen, besser administriert, qualitativ hochwertige erschienen und ich mich da einfach wohler gefühlt habe, als es bei einer in meinen Augen immer wieder relativ unübersichtlichen Umgebung von Get Your Guide stattfindet. Und ich sehe es auch als eine Ergänzungsmöglichkeit an. Eine weitere Ergänzungsmöglichkeit wäre, da ist es ja, du hast Booking schon angesprochen, was bei mir in den letzten Monaten Aha-Erlebnisse ausgelöst hat, weil ich jetzt auch sehr gerne darüber buche, ist die Flugbuchungsmöglichkeit über Booking, die in meinen Augen äußerst komfortabel ist und diesen ganzen Pain, den man in der Regel auf Flugwebsites so hat, also insbesondere auf den Unternehmenssites ob nun von einer Austrian, von einer Lufthansa, von wem auch immer, British Airways, ganz, ganz grausame Buchungserfahrungen, also eher, muss ich sagen, eine Nicht-Buchungserfahrung gemacht. Das sind Sachen, die sind sinnvoll. Und da hat beispielsweise Booking bei mir eben auch nochmal im Ansehen gewonnen, weil sie eben diese zusätzlichen Möglichkeiten schaffen. Und in der Tat wäre da an der einen oder anderen Stelle sicher auch noch Luft für Airbnb, dort stärker zu werden. Auf der anderen Seite finde ich es ja auch immer ganz sympathisch, dass die im Grunde genommen so ein bisschen so wirken, Stefan, als würden sie weiterhin darauf achten, so in ihrer Kernmission weiterhin unterwegs zu sein.
Genau den Eindruck habe ich nämlich, ja, dass der Shareholder-Value-Gedanken da nicht unbedingt das ist, was jetzt im Mittelpunkt steht. Und so soll es ja auch sein. Ja, ich bin ja damit auch ganz zufrieden. Ich bin zufriedener Kunde als derjenige, der bucht auf Airbnb. Ich bin zufriedener Airbnb-Gastgeber. Also die Abwicklung da läuft wunderbar. Wir haben noch nicht einmal schlechte Erlebnisse gehabt mit Gästen, die durch Airbnb vermittelt wurden in unser Haus auf Mallorca. Also all das zusammen, ich bin davon überzeugt, Airbnb ist ein wunderbarer Arbeitgeber, alleine wenn ich sehe, was sie ihren Mitarbeitern offensichtlich zahlen, hier an Aktienvergütungen und sonstes. Es läuft ja, und dazu kommt auch noch, das Unternehmen ist kerngesund, es schwimmt im Geld, es werden deutlich mehr Aktien immer noch zurückgekauft, als an Mitarbeiter ausgegeben werden. Also im letzten Jahr sind die Aktien Anzahl ausstehender Aktien um 3% gesunken. Das neue Aktienrückkaufprogramm, was jetzt gerade vorgestellt wurde, 6 Milliarden zusätzlich, ist noch viel größer geworden. Das heißt, ich gehe davon aus, dass die Aktienanzahl eher schneller sinken wird in den nächsten 12 Monaten. Das ist ja alles eine ganz, ganz tolle Sache, ein tolles Unternehmen, um langfristig daran beteiligt zu sein. Aber eins ist auch klar, wer in Airbnb investiert, der sollte nicht darauf aus sein, da im nächsten Jahr einen schnellen Verdoppler zu erreichen. Das ist wirklich so ein Investment. Langfristig, zweistellige Rendite, hoffentlich 15%, ist das, was ich mir da erwarte. Nicht mehr und nicht weniger.
Ja. Was ich jetzt kürzlich, das wollte ich zumindest noch anbringen, weil mich das dann auch wirklich als Buchender gefreut hat, dass Airbnb jetzt dazu übergeht, zumindest mal probehalber auf der US-Seite, Menschen, die buchen, auch erst kurz vor Antritt ihrer Reise mit Geld zu belasten. Also ich hatte das mal bei einer Reise nach Marrakesch, die ich ja über 12 Monate im Voraus gebucht hatte, wo dann eben schon die Belastungsbuchung da war, was sich dann auch in der G&V im Übrigen niedergeschlagen hat, weil Airbnb diese Millionen und auch Milliarden Zuflüsse natürlich auch am Kapitalmarkt für sich einsetzen konnte und verzinsen konnte. Aber hier ist es eben so, es gibt eine neue Option, die heißt Reserve Now, Pay Later. Und das heißt dann eben, dass die volle Zahlung erst 8 Tage vor Ende der entsprechenden Stornierungsfrist erfolgt. Und das ist dann kein Kredit, kostet keine Zinsen, sondern ist nur eine Erweiterung, was ich ganz spannend finde. Gilt im Moment nur für US-Listings mit einer sogenannten flexiblen und moderaten Stornierung. Da bin ich dann schon wieder raus, weil ich die harten Stornierungsregelungen habe. Also für mich ist es noch nicht das Relevante. Meine Gäste müssen dann weiterhin gleich zahlen, was auch daran liegt, dass meine angebotenen Wohnungen eben in Berlin und nicht in den USA liegen. Aber wie ist es bei dir? Welche Vorläufe hast du bei deiner Immobilie in Mallorca, die du über Airbnb anbietest, Stefan?
Ehrlich gesagt, ich weiß es nicht ganz genau, weil ich nicht derjenige bin, der da das tägliche Doing macht in der Vermietung. Aber ich glaube, wir haben auch moderat bis streng, also diese laxen Stornierungsbedingungen haben wir nicht.
Ja, weil sowas auch äußerst ärgerlich sein kann, wenn dann auf einmal so eine 2-Wochen-Buchung bei dir auf Mallorca kurz storniert wird und du hast dann irgendwie 17 Tage genau, die im Grunde genommen frei sind, und da wird dann auf einmal kurzfristig storniert, dann sieht man eben als Vermieter auch ganz schön doof aus, weil einem eine ordentliche Einnahme für diesen Zeitraum durch die Lappen geht. So, jetzt haben wir das Unternehmen nochmal im Update Mitte August besprochen. Aber du hast auch gesagt, du findest es im Moment, sagen wir mal, übersetzt nicht als Schnäppchen, sondern im Grunde genommen ein großartiges Unternehmen zu einem fairen Preis, wo unter dem Buffett-Kriterium ja einfach mal sagen könnte, okay, stocken wir auf. Aber aufgestockt habe ich das letzte Mal schon. So, das heißt, jetzt wäre ja dann der Ehrgeiz eigentlich eher da zu sagen, Jetzt möchte ich als nächstes, wenn ich nochmal aufstocke, um beispielsweise auf eine wieder 5%ige Gewichtung, dann müsste ich dann 6.000 Euro investiert haben. Im Moment sind es 4.800. Was müsste denn das Multiple aus deiner Blickrichtung sein für das Kursgewinnverhältnis oder für bezogen auf den Free Cashflow, damit du sagen würdest, jetzt ist es wirklich, also vielleicht kein totales Schnäppchen, aber zumindest mal ein attraktives Pricing. Wie stark müsste die Aktie dafür beispielsweise aktuell sinken oder wie stark müsste der Cashflow pro Aktie, der im Moment so bei $7 liegt, steigen?
Also das Free Cashflow Multiple, was wir jetzt bei 15, 16 haben, würde ich sagen, wenn das in Richtung 12 geht, dann wäre ich sofort auf der Käuferseite. Also das sind wir jetzt nicht so weit entfernt, sagen wir mal ein 20-25%iger Kursrückgang noch. Das wäre schon ein sehr, sehr guter Preis.
Okay, also 12, wenn wir das übersetzen, bezogen auf die 7 und dann rechnen wir vielleicht mal mit 7,57 eher, dann wäre aus deiner Sicht so ein Preislevel, wo man sagen könnte, da wird es dann auch wirklich Spaß machen. Bei 90 US-Dollar, 126 steht die Aktie im Moment. Das wäre ein Preisniveau, wo du sagen würdest, da kann man dann nochmal aufstocken.
Ja, interessanterweise, ich schaue jetzt gerade parallel hier in mein Wikifolio, da habe ich es ja auch drin, lustigerweise mit genau den 5%, die du hier auch anpeilst an Gewichtung. Die Position liegt 12% im Plus, weil ich eben auch immer gekauft habe, noch ein Stückchen niedriger als wir jetzt notieren. Und wenn wir da jetzt deutlich ins Minus fallen würden, dann hätten wir genau den Punkt, wo ich eben gesagt habe, aus dem Gefühl, also wenn wir jetzt hier nochmal unter 100 Euro kämen mit der Aktie, das wäre dann schon was, wo man guten Gewissens nachkaufen könnte.
So, that being said, mache ich es jetzt einfach so, dass ich damit hier, also 100 Euro sagst du jetzt gerade, ja? Ich bin jetzt gerade irgendwie bei $7,50 als Free Cashflow mal 12 auf $90 gekommen, was ja dann irgendwie übertragen 80 Euro bedeuten würde. Aber du sagst eigentlich schon so bei 100 Euro ist ein Kursniveau für dich, wo du sagst, da würdest du eher nachkaufen.
Geh lieber mal im Sinne eines Puffers ein bisschen niedriger, dann sag mal 90 Euro.
Also, dann machen wir uns den Preisalarm hier und sollte da was kommen, kriege ich das dann hoffentlich mit und denke dann daran, hier auch nochmal ein kleines Update zu geben. Und damit, ja, können wir diese Aktie und die Besprechung dieser Aktie im August abschließen und wenden uns dem nächsten Unternehmen zu, PayPal. Du willst schnell wissen, was an den Märkten und in der Wirtschaft los ist, ohne langes Suchen im Netz oder auf Social Media Sites? 5 nach 6 bringt dir jeden Abend die 5 wichtigsten Wirtschaftsnachrichten des Tages. Klar, kompakt und kostenlos. Ob Unternehmen, Börse oder Geopolitik, du liest, was heute wichtig ist. Kein Lärm, kein Spam, einfach relevante Infos auf einen Blick. Jetzt anmelden auf 5nach6.de und jeden Tag fundiert informiert sein. Ja, und bei PayPal ist es so, dass ich immer die 6-Monats-Ansicht gewählt habe, weil in diesen letzten 6 Monaten ja kursmäßig schon das eine oder andere los war. Wir haben, Stefan, auch da Anfang April miteinander gesprochen, wo man hier in dem Chart schon mal sieht, das war vom Timing rückblickend betrachtet eigentlich ganz schön, weil wir nahezu auf Tiefstkursniveau gesprochen haben. Die Aktie steht jetzt etwa 11% höher als Anfang April. Aber das Ganze ist ja auch begleitet von einmal einer Nachricht gewesen, wo sich Skepsis gegenüber dem Unternehmen im ersten Quartal nochmal abgebildet hat, bezogen ja auch auf die Geschäftszahlen, die dann fürs Jahr 2024 gemeldet wurden und wo es dann im Grunde genommen auch nochmal weiterging, als jetzt zuletzt auch Zahlen reportet wurden und dann auch wieder eine gewisse Enttäuschung eingesetzt hat. Was war da los?
Ja, was war los? Offenbar sind viele Investoren, so wie ich, auf den Cashflow fixiert. Denn das war das eigentlich Einzige in den Zahlen, was man monieren konnte. Auf das Quartal bezogen war der Free Cashflow sehr schwach. Der war um 40% unter dem Vorjahresquartal. Ansonsten komm ich gleich noch ein bisschen dazu, woran es wohl gelegen hat. Ansonsten lief alles eigentlich so, wie man sich das erhofft. Also nochmal rückblickend, die Gesamtstory ist ja, dass vor 2 Jahren ein neues Management angetreten ist, der Alex Chris. hat da begonnen, sämtliches Top-Management auszuwechseln und hat PayPal jetzt auf einen neuen Kurs gebracht, der da heißt, ich verzichte auf unrentablen Umsatz und steigere die Profitabilität. Weil das war ja das, was man PayPal vorgeworfen hat, dass gegenüber den Wettbewerbern wie Adyen, Stripe, wie sie alle heißen, PayPal wesentlich weniger profitabel war von der Marge her. Ja, und man ist da auf einem guten Weg, auch in diesem abgelaufenen Q2. Der Umsatz ist nur um 5% gewachsen. Das hört sich nicht toll an. Wenn man aber hinter die Kulissen guckt und weiß, dass da unrentable Verträge auch gekündigt wurden mit Kunden seitens PayPal, dann ist es genau das, was bezweckt werden sollte. Der Umsatz wächst momentan nur langsam. Der Gewinn wuchs wesentlich schneller. Gewinn pro Aktie 18%. Operative Marge sind wir jetzt bei fast 20%. Also das ist schon echt gut vorangekommen in den letzten 2 Jahren. Ja, was nicht gepasst hat im letzten Quartal, war der Free Cashflow. Aber nur aufs Quartal gesehen. Da gab es dann auch Erklärungen vom Management. Ja, da muss man jetzt erstmal drauf vertrauen. Oder ich würde mal sagen, wenn man investiert, dann sollte man dem Management vertrauen, sonst sollte man nicht investiert sein. Mein Vertrauen hat das neue Management. Da wurde begründet, dass man eben die Buy Now, Pay Later Forderungen, man kann ja auch diese kurzfristigen Kredite bei PayPal abschließen, die werden dann gebündelt und verkauft. Die wurden in diesem Quartal eben noch nicht verkauft, standen deswegen in der Bilanz. Und man hat aber versichert, dass aufs Jahr gesehen, dieses Timing, mal passiert das in einem Quartal, mal dem anderen Quartal, sich wieder ausgleicht und man auf Kurs ist, die Anfang des Jahres prognostizierten 6 Milliarden, jetzt heißt es sogar 6 bis 7 Milliarden an Free Cashflow zu erreichen. Ja, das ist jetzt eine Glaubensfrage. Entweder glaubt man das oder man glaubt es nicht. Wenn man glaubt, dass da tiefere Probleme dahinter stecken, dann ist der Abverkauf der Aktie, den es ja gab, bei den Zahlen gab es 10% erstmal weg vom Kurs, gerechtfertigt. Wenn man davon ausgeht, das Management sagt die Wahrheit, ich habe keinen Grund daran zu zweifeln, dann sollte man es machen wie ich. Ich habe nachgekauft nach diesem schlimmen Abverkauf. Und danach ging es ja auch dann wieder etwas bergauf. Wobei wir jetzt, ich wundere mich, dass wir tatsächlich 10% höher stehen, sagst du gerade, als vor im April, als wir zuletzt drüber geredet haben. Weil ich habe das Gefühl, der Kurs ist wirklich sehr gedrückt momentan. Und hier sind wir nämlich bei einem Free Cashflow Multiple von 12 oder irgendwas um den Dreh. Also deutlich günstiger die Aktie zu haben als Airbnb noch.
Also fairerweise muss man sagen, ich habe jetzt gerade auf den 4.4. geguckt. Es kann aber durchaus sein, dass wir am 2.4. aufgenommen haben. Und da wäre sie dann quasi pari zu dem, also weil sie kurz nachdem auch noch, also kurz nach unserer Sendung, hat sie ja ihren Tiefpunkt erreicht bei diesen 52,50, wo es am 9. April hinging. Und wenn ich jetzt als Aufnahmedatum mal den 2. April zugrunde lege, dann wäre es eben so, dass es quasi unverändert ist zu dem, was wir jetzt sehen. Was ganz spannend ist bei dem Unternehmen, ich habe mir auch noch mal die Zahlen von diesem Sendungstag angeguckt. Und was man im Moment erkennt, ist, dass die Umsatzerwartungen nahezu unverändert sind, die Analysten aufschreiben. Aber was schon klar sichtbar ist, dass die Gewinnerwartungen schon angezogen haben. So um 4% in etwa, also bezogen auf dieses Jahr, werden jetzt so $5,25 erwartet. Ja, und da ist man natürlich schon in so einer Situation, wo man sich mit dem amerikanischen Aktienkurs konfrontiert und da eine 69 sieht, dann einfach sagen muss, nun gut, also für so ein Unternehmen, auch mit der Marktstellung, auch mit dem Margenreichtum, ist es ganz spannend. Und es gibt ja noch einen zusätzlichen Effekt, Stefan, weswegen selbst wenn der Gewinn im Unternehmen gleich bleibt, der Gewinn pro Aktie weiterhin steigen wird. Denn ihre Cashflows nutzen sie auch dafür, nicht Dividenden zu zahlen, sondern bei diesem in ihren Augen günstigen Price-to-Free-Cashflow-Verhältnis Aktien zurückzukaufen.
Ja, und zwar im ganz großen Stil. Also in den letzten 12 Monaten sind, ich glaube, ich gucke gerade, 7% der ausstehenden Aktien verschwunden, schon in der Vergangenheit. Jetzt hat man nochmal ein großes Aktienrückkaufprogramm draufgelegt. Also man kauft ganz, ganz aggressiv eigene Aktien zurück, weil man, so wie ich der Meinung ist, dass der Kurs einfach sehr, sehr günstig ist. Also ich habe das Gefühl, der Alex Chris und sein Team machen genau das Richtige. Auch nicht von einem Quartal zum nächsten schielen, sondern mit einem ganz klaren Plan auf 3 oder 5 Jahre gesehen. Und klar, jemand, der hier vor 4 Jahren in PayPal investiert hat, der sich den Chart anguckt von $300 zurück auf jetzt $70, der wundert sich wahrscheinlich, Tobias, warum wir hier ständig über PayPal reden. So nach dem Motto, das ist doch ein totes Pferd, was wir reiten. Ich sehe es tatsächlich ganz anders. Gut, ich bin natürlich auch erst seit 1,5 Jahren jetzt dabei. Ich glaube, die nächsten 5 Jahre werden wir zwar nicht...
Du bist ganz kurz, das ist vielleicht eine wichtige Differenzierung. Du bist seit 1,5 Jahren bei PayPal dabei, aber du bist seit über 25 Jahren an der Börse dabei. Das heißt, so ein Auskotzen, wie es hier stattgefunden hat bei einem Kurs, hast du auch schon an der einen oder anderen Stelle erlebt und auch aus den Warnsignalen, die sich bei bestimmten Bewertungen einfach einmal ergeben, eben auch gelernt.
Ich wollte gerade sagen, PayPal war gehypt, ja, in dem Jahr 2021 bis Anfang 2022. Ja, jeder Privatanleger hat wahrscheinlich irgendwo gehört, PayPal-Aktien haben sich vervielfacht von 2019 bis 2021. Und warum war PayPal so stark gewachsen? Eine Firma nach der anderen wurde da zusammengekauft, nicht vernünftig integriert. Die Qualität des Unternehmens war immer schlechter geworden. Also ein Braintree zum Beispiel war überhaupt nicht mit PayPal integriert und keine gute Alternative zu Stripe für Händler. Und ja, ehrlich gesagt, wenn das alte Management immer noch am Ruder wäre, wäre ich auch zu $70 nicht dabei. Ja, da hat sich nur innerhalb der letzten 2 Jahre jetzt vieles verändert. Aber versuch mal so einen Tanker, ein Riesenschiff, wie es PayPal ist, auf einen neuen Kurs zu bringen. Ja, 2 Jahre sind da gar nichts. Jetzt warten wir es nochmal 2, 3 Jahre ab. Und ich glaube nicht, dass der Kurs zu alten Höhen sich emporschwingt. Ja, nicht, dass man mich falsch versteht. Aber ich glaube, auf der Basis $70 jetzt ist das ein sehr, sehr guter Einstiegspreis.
So. Und deswegen beim letzten Mal hatte ich ja gesagt, dass ich in meinem privaten Depot die Position, die ich da schon hatte, aufstocke. Heute mache ich so, da sich der Kurs noch nicht bewegt hat und in der Tat jetzt auch von der Analystenseite nochmal Rückenwind zusätzlich reinkommt, dass ich jetzt hier meine Position mit 40 Aktien mir reinnehme, also auch da wieder über die Basisordergröße hinausgehe und dann für 2.364 an Euros einkaufe. Jetzt gebe ich mal schnell das Limit ein. Jetzt pendelt sich der Kurs gerade wieder bei 59,10 so ein. Damit ich da nicht in irgendeiner Form dann übermäßig was bezahle, gebe ich es jetzt einfach mal so an, dass ich die 59,10 eingegeben habe, um hier die PayPal dann perspektivisch auch im Depot zu haben. Und ja, jetzt ist er auch schon angekommen. Ist ja quasi dann Tagestiefskurs. Aber es wird noch nicht der letzte Tagestiefskurs gewesen sein, den wir heute gesehen haben. Aber bei dem Unternehmen dann quasi auch hier bei Echtgeld TV mit dabei zu sein und dann gemeinsam mit Stefan auch zu beobachten, wie es hier bei dem Unternehmen so weitergeht. Denn es gibt ja Unternehmen, die dann in eine Hype-Phase hineinkommen. Stefan, und wenn ich an Hype-Phase und P denke, dann denke ich ja nicht zunächst an PayPal, sondern dann bin ich bei einer anderen Aktie, die heißt Palantir. Und da hatten wir ja jetzt gerade in dieser Woche, also am 20.08. nehmen wir dieses Gespräch hier auf. Ab dem 22.08. ist es dann live, aber du hattest auf Twitter X am 19.08. etwas gepostet zum Thema, was sich jeder Palantir-Aktionär im Grunde genommen mal durchlesen sollte, nämlich eine Studie von Citron Research, wo es darum geht, nicht irgendwie komplett kontra dem Unternehmen etwas zu schreiben, sondern kontra der Bewertung. Und das war ja etwas, was sowohl du als auch ich in verschiedenen Stellen schon mal angesprochen haben, dass das Unternehmen, kann ich persönlich überhaupt nicht einschätzen, in bestimmten Bereichen einen tollen Job macht. Aber auch mein früherer Gast Lars Thomsen, der Zukunftsforscher, hat er gesagt, dass er bei Palantir dann eben bestimmte Sachen sieht, die eine komplett andere Dimension sind. Aber Citron arbeitet hier sehr, sehr schön heraus, warum man vielleicht trotzdem nicht diese Multiples, die dort aktuell aufgerufen werden, bezahlen sollte. Und das ist ja auch etwas, was du zuletzt das ein oder andere Mal von dir gegeben hast.
Ja, jetzt forderst du mich natürlich heraus. Also der Aufhänger des Ganzen war ja, dass der Sam Altman, CEO von OpenAI, selbst gesagt hat in der vergangenen Woche, dass wir uns in einer AI-Bubble befinden. Ja, und damit meint er die Bewertungen dieser Werte. Damit meint er nicht, dass jetzt irgendwie OpenAI keine bahnbrechenden Innovationen geleistet hat, aber was die Erwartungshaltung ist, wie diese zu monetarisieren sind von solchen Werten wie Palantir, die als die AI-Gewinneraktien gehandelt werden, dass diese Bewertungen einfach völlig aus dem Ruder gelaufen sind. Palantir wird auch nach dem letzten kleinen Rücksetzer, den es jetzt gegeben hat, mit über dem 100-fachen des Umsatzes bewertet. Ja? Und Palantir an sich ist, das ist natürlich auch eine
Man muss es dann schon singen, ne? Also.
Ich wollte gerade sagen, ich hoffe, das, was ich jetzt gerade hier von dir zu sehen bekomme, bekommen die Zuschauer
ab. Ja, ja, das ist, also für die Zuschauer ist es im Bild, die Podcast-Zuhörenden, die sind an der Stelle einfach gekniffen, weil das kriegen wir auch nicht vernünftig in die Unterlagen rein. Aber wir kriegen die URL zu der X-Diskussion mit rein. Und da ist dann auch auf dieses Citron Research Piece verlinkt, wo eben der Verwunderung darüber Ausdruck verliehen wird, dass eben eine 500 Milliarden Bewertung für OpenAI eigentlich dafür sorgen müsste, dass Palantir bei 40 US-Dollar beim Kurs ankommt und dann immer noch großzügig bewertet ist.
Genau. Andersrum betrachtet, jeder von uns ist ja der Meinung, OpenAI ist mit 500 Milliarden schon sehr, sehr, sehr gut bewertet. Und es ist halt noch ein einigermaßen, nein, es ist kein realistisches Umsatzmultiple, was da bezahlt wird. Es ist halt ein High-Growth-Multiple von 30, glaube ich, also den 30-fachen Umsatz, den man bei so einem bahnbrechenden Unternehmen wie OpenAI schon bezahlen kann, wenn man zu den entsprechenden Investoren gehört. Aber Palantir eben mit dem 100-fachen Umsatz zu bezahlen, ich weiß nicht, ob jemand überhaupt sich mal Gedanken gemacht hat, wie groß der Markt sein soll, ja, den Palantir da erobern soll, um in diese Dimensionen in absehbarer Zeit reinzuwachsen. Ich weiß, die Palantir Fans, die haben da ganz tolle Vorstellungen, was da draus wird. Vielleicht wird es auch in den nächsten 20 Jahren mal sowas. Aber bis dahin, also ich kann nur aus der Vergangenheit sagen, in den letzten Jahrzehnten, immer wenn es zu solchen Bewertungen gab, also Richtung 100-fachen Umsatz oder so, wir hatten das ja auch erst vor wenigen Jahren mit einigen Cloud-Aktien, dann gab es danach erstmal ja den großen Absturz, was dann langfristig draus wird. Beispiel Cisco wieder, ja, die 90% verloren haben, bevor sie dann im Laufe von 20 Jahren das wieder aufgeholt haben. Kann sein, dass das mit Palantir passiert. Aber vorher wird auf jeden Fall erstmal der Absturz kommen, bin ich mir relativ sicher. Deswegen habe ich mich da auch so ein bisschen aus dem Fenster gelehnt, sogar mit einer Short-Position, mit der ich einiges an Geld verloren habe in den letzten Monaten, weil ich da natürlich nicht geglaubt habe, dass es irrational derart hochgetrieben werden könnte, die Bewertung. Aber es kommt ja alles auf die Gewichtung an. Also ich habe das natürlich mit entsprechend vorsichtigen Gewichtungen gemacht, sodass mich das nicht umschmeißt. Und jetzt, wenn ja dann vielleicht jemand sagt, okay, der Vergleich hinkt, OpenAI verdient überhaupt kein Geld, Palantir verdient Geld, das stimmt. Und es ist tatsächlich immer gut, sich auch Gewinnmultiplen und Cashflow-Multiplen in sie zu vergegenwärtigen und nicht nur auf den Umsatz zu schauen. Aber das Kurs-Gewinn-Verhältnis ist bei 500, glaube ich, sinkt, jetzt, weil der Gewinn stark steigt, auf etwas unter 300. Free Cashflow-Multiple auch über 200. Also da ist schon eingepreist, dass sich in der nächsten Zeit der Free Cashflow mal eben verzehnfacht vom Palantir. Und dann ist die Aktie immer noch teuer.
Ja. Also das ist so. Und ich habe mir mal auf der Seite 2 von diesem Citroen Research Piece, da ist ja according to public sources, OpenAI is projected to generate $30 billion in revenue for 2026, resulting to a price to sales ratio of, sagen wir mal, 17. So, 17 als Price Sales Ratio für den in 2026 erwarteten Umsatz. Und da können wir ja reingucken, was die Analysten im Moment da so für Palantir erwarten. Und da sind es eben für das Jahr 26 mit einem etwa 30-prozentigen Wachstum 5,5 Milliarden US-Dollar. Und ich habe eben mal kurz nachgerechnet, wenn Palantir auch so im Bereich eines 16er, 17er Umsatzmultiples notieren sollte, dann müssten sie eben im Bereich von 22 Milliarden US-Dollar Umsatz haben. So, um dieses Multiple entsprechend darzustellen, im Moment wird die Unternehmung mit 375 Milliarden bewertet. Davon ein 16. ein 17. liegt im Bereich von 22 Milliarden. Und wenn man jetzt sagt, na, diese 30%, was ja auch schon eine Wahnsinnsleistung ist, mit 30% über mehrere Jahre zu wachsen auf dem Niveau, ja, wo man sich nicht einfach mal eine Mitgliedschaft klicken kann, wie es bei OpenAI ist, sondern die haben ja ganz andere Kunden. Die sind ja im B2B-Segment oder im B2G, ja, Business-to-Government-Segment tätig und holen sich da ihre Erlöse. Und da muss eben richtig was raufkommen. Und wenn sie so wachsen, um diese 35%, dann sind sie etwa in 2031 auf dem Umsatzniveau, was dann dazu führen würde, dass sie auf der heutigen Bewertungsebene diesen 16er, 17er Multiple erreichen. Aber dann bin ich als Aktionär im Grunde genommen in 6 Jahren bei diesem Wachstum so gestellt, wie der OpenAI-Investor heute gestellt ist. Und da gehen dann einfach alle Alarmlampen an. Und sollte die Aktie irgendwann mal bei 40 oder auch bei 20 US-Dollar notieren, ist es ja trotzdem weiterhin ein beeindruckendes Unternehmen, was tolle Kennzahlen im Bereich des Wachstums, im Bereich der Profitabilität haben kann. Aber es ist zeitgleich eben auch ein Unternehmen, was dann nicht mehr so radikal überbewertet wäre, wie es heute den Anschein hat. Und alle Palantir-Aktionäre oder auch Grüße an Stefan Müller nach Potsdam. Alle Mitglieder der Palantir-Gangs dieses Landes sind natürlich dazu aufgerufen, uns zu sagen, was wir alten Männer, Stefan und ich, da mal wieder nicht verstehen. Den ganzen Kollegen sei aber auch eins ins Stammbuch geschrieben. Im Gegensatz zu vielen anderen haben wir diesen Abbau von Überbewertungen schon in verschiedensten Marktphasen seit 1998 miterlebt und ganz nebenbei auch überlebt. Und in der Zeit haben wir immer auch Wegbegleiter gehabt, die plötzlich dann nicht mehr da waren. Und vor dem Hintergrund nicht mit einem blinden Vertrauen dann in diesen Unternehmen zu hoch gewichtet investiert sein, ist eine Regel, die es sich zu befolgen lohnt aus finanziellem Gesichtspunkt. Das Gleiche mit dem Befolgen dieses Hinweises scheint ja auch der Kollege Karp so zu sehen, denn ganz am Ende dieser Ausarbeitung von Citroen steht dann auch noch etwas drin, wo es darum geht, wie hat sich eigentlich Karp selber verhalten? Und der Kamerad scheint jetzt nicht so unbedingt der Meinung zu sein, dass Palantir zu günstig ist, sondern hat eben auch schon, was ihm total gegönnt sei, Aktienkurse in diesen Bewertungsregionen und auch schon früher dafür genutzt, um Aktien im Gegenwert von 2 Milliarden US-Dollar zu verkaufen. Und hat damit beispielsweise signifikant, was Citron da herausstellt, anders agiert, als es Elon Musk in den Jahren zuvor getan hat. Auch das ist so eine Geschichte, was zumindest mal die eine oder andere Warnleuchte angehen lassen sollte. Also auch der Chef von Palantir scheint Diversifikation weg von Palantir für eine gute Idee zu halten. Stefan, du noch was dazu?
Dem ist nichts hinzuzufügen.
Das macht ja auch nichts. Wir haben aber in der letzten Sendung etwas gehabt, wo etwas kam, wo ich mir dann gedacht habe, das können wir ja mal anders angehen. Und wir können jetzt so quasi zum Ende dieser Session ein bisschen stärker zurücklehnen und einfach mal damit auseinandersetzen, was nach der letzten Sendung, wo ich ja die SAP verkauft habe, die ist damals unter eine Stop-Win-Begrenzung gefallen. Und wir haben dann nochmal beide über SAP geredet, beide, ich glaube, gar nicht schlecht über, ich hoffe gar nicht schlecht über das Unternehmen, sondern nicht so positiv über die Software und nicht so positiv über die Bewertungen gesprochen. Das ist wichtig, das zu differenzieren, weil wir haben so ein paar Kommentare bekommen, was beim Thema SAP wichtig ist. Und ein Kommentar, der kam dann sehr schnell: ein so hohes oder zumindest ähnlich hohes KGV ist gerechtfertigt, da SAP nach der Einführung kaum noch wegzudenken ist. Meiner Meinung nach sehr tiefer Burggraben, weil Unternehmen, die SAP im Einsatz haben, komplett davon abhängig sind und ein Umstieg auf ein anderes ERP, Enterprise Resource Planning, sehr schwierig, teuer, zeitintensiv und vor allen Dingen auch riskant ist. Er war selbst, schreibt er, Berater in diversen Migrationsprojekten. Und dann geht's eben immer so ein bisschen auch darum, also das mag alles sein, was da auch argumentiert wird. Und auch das HANA und das, was also von S4 auf dieses Abo-Modell jetzt dazu geführt hat, dass die Unternehmenserträge natürlich verstetigt werden. Es ist nur einfach so, und ich habe das mal in der Antwort dann versucht, auf den Punkt zu bringen: wenn es dem Unternehmen gelingt, pro Jahr 20% zu wachsen, dann wächst SAP in den nächsten 3 bis 5 Jahren ja auch in diese, aus meiner Sicht oder aus Stefans und meiner Sicht, aktuellen Überbewertungen auch wieder raus und in die aktuelle Bewertung rein. Aber in den 3 bis 5 Jahren kann es ja beispielsweise sein, dass man mit einer PayPal einfach dann besser bedient ist, weil die im Moment nicht eine so dramatische Überbewertung haben oder sogar unterbewertet sind. Auch wenn ich jetzt wirklich massiv Äpfel mit Birnen vergleiche, weil in der Tat SAP mit einer PayPal zu vergleichen ist aus verschiedenen Gründen jetzt nicht so kernideal. Aber wenn wir einfach mal danach vorgehen, und das tun wir ja beide sehr gerne, Stefan, nämlich nach Bewertungsrelationen zu schauen, dann war es einfach so, es ist nichts gegen SAP, sondern einfach ein Argument für preiswerte und für als Value erscheinende Investments.
Also aus meiner Sicht ist es genauso. Ich persönlich war noch nie SAP-Aktionär, habe auch noch nie eine Short-Position auf SAP besessen. Nein, tatsächlich noch nie. Das ist völlig an mir vorübergegangen. Aber ich muss auch sagen, in den letzten 20 Jahren ganz bewusst, weil ich SAP kannte von beruflichen Berührungspunkten her. Und ich weiß, dass die meisten Anwender von SAP und Kunden die SAP hassen. Und ich möchte nicht an einem Unternehmen beteiligt sein, was ja von der Kundenzufriedenheit einfach negativ tief ist. Ich als Softwareunternehmer habe immer mal gelernt, dass die langfristige Zukunft wirklich davon abhängt, dass man Neukunden gewinnt. Und ja, Bestandskunden haben es unglaublich schwer, von der SAP wegzukommen. Es ist so gut wie unmöglich, gebe ich dem Kommentar absolut recht. Aber welcher Unternehmer eines Startups-Unternehmen heute würde denn noch SAP einführen mit dem ganzen Image, was der SAP vorausläuft? Und ja, da, nee, aber möchte ich lieber an der Seitenlinie stehen bleiben.
Also ich habe ja mit dem Timo Pacher, dem Chefredakteur von Kapital, in einem Aktien fürs Leben Podcast von Kapital mal das Unternehmen nacherzählt. Und wir kamen dann eben auch zu dem Punkt, wo er da ein bisschen was zu seinen SAP-Erfahrungen gesagt hat. Hatte ich, glaube ich, auch beim letzten Mal schon gesagt. Und also nicht positiv ist ein Euphemismus von seinen Nutzungserlebnissen. Das muss man schon mal ganz klar sagen. Ich mache mal hier weiter. Weil Night Owl 5979, Night Owl ist übrigens ein wunderschöner Anonymname, finde ich richtig gut. Man kann ja aus SAP, aus der SAP-Aktie aussteigen und wenn man möchte, aber das Bashing gegen eines der Vorzeigeunternehmen aus Deutschland ist typisch deutsch. Man kann sich auch andere ERP-Software-Pakete anschauen. Ich habe noch kein besseres als SAP gefunden. Die Komplexität ist ja auch in den Unternehmensprozessen der SAP, die SAP abbildet, bedingt. Das können viele Wettbewerber gar nicht mehr abbilden. Und da sage ich, okay, da magst du recht haben. Also ich kann es ja ohnehin nur von einer Geschichte sehen, was Komplexitäten anbelangt, eines Nichtnutzers. Aber jetzt mal mit allem Respekt, der Timo Pache ist Chefredakteur von einem Magazin. Bei dem geht es um Spesenabrechnungen in der Regel. Und wenn das schon zu einem Pain in the Ass wird, dann muss ich dann eben auch mal sagen, das geht deutlich einfacher und da kann man dann eben auch als Softwareunternehmen einfach mal ein bisschen stärker hinterher sein. Und Bashing, muss ich auch sagen, habe ich glaube ich auch geschrieben, Bashing klingt zumindest bei mir deutlich anders und nochmal deutlich radikaler und schärfer. Wir haben auch nicht das Unternehmen gebasht, sondern durchaus die unternehmerische Leistung da anerkannt, sondern eben einfach nur gesagt, Stefan, uns ist es zu teuer.
Es muss ja nicht jeder in SAP investiert sein. Mein Gott.
Ja. So, was haben wir hier noch? Also hier dann eben auch von Ulrich ein Kommentar. Ich bin gezwungen, SAP beruflich zu nutzen. Bei Gott, was für eine Grütze. Also so viel zum Thema Bashing. Bedienerfreundlichkeit 0. Arbeitsoberfläche eine Katastrophe. Wenn das tatsächlich das Beste ist, schöne Widerrede übrigens zu Night Owl, was Deutschland in dem Bereich anzubieten hat, dann gute Nacht. Mir absolut schleierhaft, was Investoren in dieser Firma sehen. Naja, also da würde ich schon ein bisschen stärker widersprechen. Also was man da drin sehen kann, ist eben in der Tat das, was ihm nicht klar ist, wo denn die Wachstumsraten herkommen. Denn ich kenne keinen Nutzer, der nicht regelmäßig flucht wie ein Rohrschwarz. Also das ist mal dann eben auch ein Beispiel aus der Praxis. Wir hatten bei der letzten längeren Besprechung auch von der SAP, da war dann in der Tat mal jemand dabei, der gesagt hat, dass er gut damit klarkommt. Aber in der Tat, das ist eben eine deutlich, deutliche Mindermeinung. Und das, was Ulrich hier in etwas deutlicherer Schärfe so vom Stapel lässt, ist eben das, was ich persönlich regelmäßig höre. Stefan, hattest du schon mal einen Kontakt zu einem wirklich zufriedenen SAP-Nutzer?
Zufrieden im Sinne von SAP funktioniert, SAP ist stabil und immer da, wenn man es braucht. Ja, also da gibt es ja auch ganz andere schlimme Erlebnisse mit Enterprise-Software, also diese Stabilität, Robustheit. Ja, das Thema User Experience, Komplexität, es ist einfach schwierig, ist viel schwieriger, als es sein müsste. Das steht natürlich immer als Negativpunkt da. Aber der eine Kommentar war auch richtig. Ja, eine Komplexität in einem Großkonzern ist manchmal, gerade auch wenn es um Regulatorik geht und so weiter, mit anderen kleineren, weniger komplexen Paketen gar nicht abzubilden. Die Frage ist ja, muss das Unternehmen, ist das wirklich, welche Wachstumspotenziale hat es noch und kann es irgendwie wieder innovativ werden, sodass neue Wachstumsquellen erschlossen werden und dass man nicht immer wieder versuchen muss, aus dem bestehenden Kundenkreis noch mehr Geld rauszupressen, weil das macht SAP ja auch so unbeliebt. Die Kosten steigen ja immer weiter, was ja was Positives ist für Investoren, die jetzt Mehrwert auf die reinen Zahlen legen und nicht so, wie ich sagen, also die Kunden sollen schon auch glücklich sein, damit ich als Investor glücklich sein kann und da eine langfristige Zukunft auch meines Unternehmens sehe.
Ja. Dann hat Chicken McNugget sich noch darüber mokiert, dass man von SAP halten kann, was man will, aber es mit Salesforce zu vergleichen, sei ja, hat er nicht geschrieben, aber warum vergleicht man es ständig mit Salesforce? Salesforce ist ein völlig anderes Produkt als SAP. Salesforce ist CRM, SAP ist ERP. Oft wird beides komplementär in Unternehmen verwendet. Meiner Meinung nach ist dieser Vergleich absoluter Unsinn. Und was meint dieser Tobias eigentlich mit Financial Engineering? Ich habe dazu geschrieben, also dass dieser Tobias eigentlich der Stefan gewesen sein müsste, weil ich glaube, der hat über Financial Engineering gesprochen. Aber das andere Thema will ich dann schon mal ganz gerne aufgreifen, weil es geht um den B2B-Markt. Das habe ich auch im Kommentar geschrieben. Und da geht es dann eben darum, dass so eine Software unternehmensintern eingesetzt wird. Und da bin ich dann schon der Meinung, dass man ein Softwareprodukt, mit einem anderen Softwareprodukt, auch wenn es andere Bereiche berührt, vergleichen kann. Und im Übrigen, also glaube ich persönlich auch, in dem Moment, wenn man ein Customer Relationship Tool in einem Unternehmen, einem größeren Unternehmen eingeführt hat und es dann entsprechend mit bestimmten Sachen verzahnt, genauso wie in SAP, wie eine SAP-Software als ERP, als Enterprise Resource Planning Tool und das entsprechend verzahnt, dann sind die beide da drin. Also wenn du in einem Unternehmen mit mehr als 1000 Leuten beispielsweise mal Salesforce eingeführt hast, das änderst du dann auch nicht mal eben so ab. Und zum Thema Financial Engineering, was er da meinte, kann Stefan am einfachsten was selber sagen.
Damit meine ich, dass eine Softwarefirma groß und erfolgreich werden sollte, dauerhaft, indem sie technische Innovationen hervorbringt. Die sollten am besten in dem Fall aus Waldorf kommen. Und da gab es eine Phase, wo ganz viel zugekauft wurde und in Waldorf eher reduziert wurde. Ich bin da gar nicht so nah dran, muss ich auch dazu sagen. Ich bin kein SAP-Experte, auch nicht für die Aktie. Wie gesagt, war da noch nie investiert. Aber Financial Engineering bedeutet für mich dieses anorganische Wachstum um des Wachstums willen. Aber und dann, dass man eigentlich überhaupt verwischt hat. Also ich kann SAP nicht durchdringen, um zu sagen, was ist wirklich die organische Wachstumsrate, was ist Preiserhöhung, was sind die Zukäufe, was ist der Wechsel von alten Umgebungen auf Cloud-Umgebungen und all diese Dinge führen dazu, also mir ist eine SAP alleine schon viel zu komplex, um da rein zu investieren, weil ich es nicht wirklich verstehen kann. Ja. Aber das haben wahrscheinlich sehr, sehr viele dieser Big-Tech-Konzerne sowieso. SAP geht auch in die Richtung, also auch eine Apple ist ja für ihr Financial Engineering, dass der Gewinn pro Aktie immer weiter gesteigert wurde, ohne dass jetzt große Innovationen da in den letzten 10 Jahren kamen, berühmt. Wo es hinführt, werden wir sehen bei der SAP. Ich mache mir auch da keine Sorgen, dass jetzt die nächsten 5 oder 10 Jahre die SAP an sich einen schlechten Weg macht. Nur ob SAP als Aktien ein gutes Investment ist, bei einem Free Cashflow Multiple von über 40, ja, da müsste ein Wachstum von mindestens 30% im Jahr nachhaltig sein, dass es für mich anfangen würde, interessant zu werden. Und das ist nicht zu erkennen.
So, da hatten wir noch einen, in der Tat, Thomas, alleine SAP mit Salesforce zu vergleichen, lässt mich an Stefan zweifeln, mal übersetzt. SAPs großer Burggraben ist ERP, sowas hat Salesforce nicht. So, und dann nochmal zum Financial Engineering, was wir hier schon besprochen haben. Also auch dazu nochmal, ich habe überhaupt nicht verstanden, wie man aufgrund dieser Einordnung, dieses Vergleichs, also dann musste im Grunde genommen Thomas an unserer beider Kompetenz zweifeln, weil da gehe ich voll mit. Also SAP und Salesforce sind aus meiner Sicht, weil sie im B2B-Software-Segment tätig sind, weil sie im Übrigen auch in allen Branchenklassifikationen, ich habe extra nochmal nachgeguckt, in der gleichen Kategorie sind, ist für mich vollkommen logisch, diese beiden Unternehmen miteinander zu vergleichen. Ich wüsste überhaupt nicht, warum ich das nicht machen sollte und wie man auf den, also erstmal ernsthaft, wie man auf den Gedanken kommen kann, das nicht zu tun, nur weil es unterschiedliche Software-Einsatzgebiete sind, aber die im Grunde genommen auf dieser B2B-Ebene erfolgen. Also ist mir ehrlicherweise schleierhaft, wie man das so darstellen kann, als wäre das, sagen wir mal, kurz vor der Gaga-Stufe. Ich habe mir dann in der Tat auch mal die Mühe noch gemacht, mir das Ganze mal in einer Guru-Fokus-Selektion anzugucken, dass ich nämlich Industries selected habe, aus dem Technology-Bereich dann eben ausgewählt habe und nur den Software-Bereich mir angeklickt habe. Und dann ist es eben so, dass im Bereich von 50 Milliarden mir Unternehmen gezeigt werden, wie eine Microsoft, wie eine Oracle, wie eine Palantir, wie eine SAP, wie eine Salesforce. Oh, guck mal an, da stehen SAP und Salesforce auf einmal direkt nebeneinander. Und wenn ich dann in der Tat genau auch in die Kategorie reingehe, in der eine SAP beispielsweise ist und ich dann nur sage, gib mir mal nur den Bereich der Software-Applications raus. Also jetzt bin ich genau in diesem einen Segment, in dieser Subkategorie überhaupt drin. Da stehen dann SAP, Salesforce direkt nebeneinander. Mich hat auch eine Uber Technologies da ein bisschen erreicht. Ich würde es beispielsweise nicht so gerne mit einer Intuit vergleichen, weil dieses Unternehmen in wesentlich kleineren Unternehmen in der Regel zum Einsatz kommt. Aber auch eine ServiceNow ist mit dabei. Und wenn man dann einfach mal ein paar dieser Unternehmen wiederum in eine Liste einträgt, zum Beispiel eine Palantir, zum Beispiel eine Oracle, zum Beispiel eine Microsoft, eine ServiceNow, eine Salesforce und eine SAP, dann sieht man eben, also unter anderem das dramatische Price-Sales-Ratio bei einer Palantir, falls es noch nicht deutlich geworden ist, dass das ziemlich hoch ist. Aber wir sehen eben Price-Sales-Ratio, was bei Salesforce gegenüber SAP günstiger ist. Wir sehen im Bereich von der PE-Ratio-Bewertung deutlich günstigeres Verhältnis. Wir sehen in den Forwards eine deutlich günstigere Bewertung. Und wir sehen nebenbei auch in den letzten 3 Jahren ein höheres Umsatzwachstum auf einer 3-Jahres-Ebene und auch auf einer 5-Jahres-Ebene. Und wie gesagt, also für mich ist, du kannst ja auch noch was dazu sagen, Stefan, also eine Salesforce ist für mich so alleine von der Kategorie, wo es im Software-Segment einfach läuft, 100% mit SAP im gleichen Topf, auch wenn es einmal SAP und einmal ERP und einmal CRM sind, würde ich immer wieder miteinander vergleichen.
Ja, ich verstehe das schon, wo das herkommt, die Kritik. Von der technischen Seite her, von den Features her, kann man es natürlich nicht vergleichen, das ist klar. Aber wir reden ja darüber nicht, sondern wir reden hier über Investment. Und da kann man es absolut miteinander vergleichen. Alleine schon, weil die Probleme, die diese Firmen haben, oder sagen wir so, die Historie, aus welcher Zeit sie kommen, dass beide in letzter Zeit Probleme mit der Innovation haben, anorganisch gewachsen sind. Auch die Zahlen von Salesforce, muss man eigentlich die Akquisitionen rausrechnen und so weiter. Das ist schon miteinander zu vergleichen. Ich würde übrigens auch in Salesforce nicht investieren, auch wenn es nach manchen Kennzahlen nur halb so teuer ist wie die SAP. Ja, einfach wegen dieser ganzen Probleme.
So, und dann verlassen wir an der Stelle jetzt mal die Aktie SAP und wenden uns einem anderen Unternehmen zu, worüber wir letzte Woche gesprochen haben und die ja auch im Bestand meines Echtgeld-TV-Depots ist. Autonom fahren, sagt Tami Miller, ist keine Fantasie für Lyft, sondern deren Ende. Daher auch die entsprechende Bewertung. Not so hard to understand. Also für not so hard to understand, da hätte noch ein bisschen mehr hingehört als nur dieser Einzeiler, denn autonomes Fahren wird aus meiner Sicht sowohl von Lyft als auch von Uber irgendwann am Markt eingekauft werden über Kooperationen. Über eine dieser Kooperationen hat Stefan ja schon beim letzten Mal gesprochen. Also von daher weiß ich überhaupt nicht, wo diese Erwartungshaltung herkommt, dass es deren Ende sein wird. Haben wir da was übersehen, Stefan?
Ich denke nicht. Ich habe mich relativ lange in den letzten 2-3 Jahren damit beschäftigt. Das ist ja nicht nur eine Lyft-Geschichte, das ist genauso eine Uber-Geschichte. Man könnte auch sagen, Uber ist erledigt, weil nachdem sie sich aus dem autonomen Fahren zurückgezogen haben mit eigener Technologie. Aber es gibt eben nicht nur die Technologieanbieter für autonomes Fahren, sondern es gibt auch Plattformen, auf denen die autonomen Fahrzeuge dann betrieben werden. Und da ist die Investment-These, die ich insbesondere bei Lyft und auch bei Uber vertrete, da wird Lyft eine schöne Rolle spielen. Ich könnte mir vorstellen, dass dieser Autor dieses Kommentars ein Fan von Tesla ist und der Meinung ist, dass mit der billigeren Technologie, die Elon Musk ja versprochen hat, ich glaube bis Jahresende in 1 Million Autos oder so.
Was er seit 10 Jahren für Ende des Jahres, also ja, ja. Was er seit 10 Jahren für das Ende des jeweiligen Jahres versprochen hat.
Wenn man an all diese Geschichten glaubt, dass da eine solche Revolution vor uns steht, dass in kürzester Zeit, die Mobilität sich komplett verändert, dann mag das stimmen. Ich bin der festen Überzeugung, es wird hybride Plattformen geben. Mit hybrid meine ich, ein Teil der Fahrzeuge wird autonom sein, ein Großteil der Fahrzeuge wird mit Fahrer sein und dass sich diese Anteile dann im Laufe der nächsten 10, 20, 30 Jahre ganz, ganz langsam verschieben werden. Aber diese Disruption von Uber durch autonome Fahrzeuge sehe ich nicht. Aber auch da gibt es natürlich unterschiedliche Meinungen und scheinbar sehen es gar nicht so viele Leute so wie ich. Sonst wäre Lyft kaum für ein Free Cashflow-Verhältnis von 5 oder 6 zu haben. Und das, obwohl, Tobias, wir haben eine große Neuigkeit bezüglich Lyft, die wir vielleicht hier noch verkünden können. Die Dual-Class-Aktienstruktur, also dass die Gründer von Lyft das Unternehmen quasi beherrschen mit 10- oder 20-fachem Stimmrecht, ist seit wenigen Tagen aufgehoben. Das war der letzte Sprung nach oben. Eine 10-prozentige kurzfristige Reaktion vor wenigen Tagen war auf diese Meldung zurückzuführen. Und ich glaube, das könnte tatsächlich auch mittelfristig wie so eine Art Befreiungsschlag sein, dass jetzt die Gründer, die sich ja aus dem operativen Geschäft schon zurückgezogen hatten, die sind jetzt auch aus dem Board entfernt und jetzt gilt also wirklich eine Aktie, eine Stimme. Das ist genau das, was ich bei Airbnb am Anfang der Sendung moniert habe. Das ist jetzt bei Lyft der Fall.
Dann haben wir dieses Update auch noch drin. Praktisch, wenn wir die Kommentare dann nochmal nacharbeiten und wenn Stefan zweimal hintereinander kommt, ist es natürlich auch praktisch. Der nächste Kommentar ist eher eine Fragestellung. Wann kommt endlich mal wieder Shell? Und das ist ja ein sehr guter Indikator dafür, zu erkennen, wie relevant von euch dieser Wunsch betrachtet wird, ist dann immer zu gucken, wie viel Daumen nach oben es gibt. Und hier war es eben nach 3,5 Stunden, als ich darauf geantwortet habe, eben schon so, dass das ganz gut aussah, weil da sofort 10, 15 Daumen waren. Jetzt ein paar Tage später sind es eben 40. Also großes Indianer-Ehrenwort, Shell kommt recht zeitnah wieder hier rein. Sille 5x3 hat damit den Top-Pick quasi aus dem Kommentarbereich dann eben angeschoben und gibt dazu Anlass, dass ich mir dann eben überlegen werde, ob ich Shell alleine mache oder wen ich mir dazu einlade. Eine Idee habe ich schon. Also von daher, das ist immer auch der Hinweis, in dem Moment, wo man sieht, dass bei Kommentaren intensiv auch der Daumen benutzt wird, ein ganz guter Indikator auch für mich zu sehen, wie stark ist dieser Wunsch eigentlich. Und was auch ein schöner Kommentar in meinen Augen war, ist der Daumen hoch für Stefans Auftritt, alleine für seine ikonisch sympathische Wohn-Schlaf-Arbeitszimmer-Shot-View, die er hat. Und dann kommt eben noch was zum Thema Grab mit dazu. Hast du Grab selber mal in der Beobachtung gehabt, Stefan?
Grab? Ach so, nee, habe ich jetzt nicht wirklich angeschaut. Nee, kann ich nichts zu sagen. Ich weiß, was Grab ist, aber vielmehr enthalte ich mich der Stimme. Und übrigens, diese Couch, die man da sieht, das ist natürlich nicht mein Schlafzimmer. Ja. Da lege ich manchmal tatsächlich, wenn ich mir einen Analysten-Call anhöre, die Füße so ein bisschen hoch. Das ist aber auch alles.
So, wäre auch das geklärt. So, und dann war die Frage, gibt es einen Link zu Stefans Buch? Und den, das hat Stefan dann versucht, mit einem Link zu beantworten. Das hat aber irgendwie nicht geklappt. Ich habe auch nicht nachvollziehen können. Vielleicht auch noch mal so ein Hinweis. Ich lösche nur sehr, sehr selten Kommentare. Und wenn ich Kommentare lösche, die dürfen dann auch unterstellen, dass, wenn ich ihnen persönlich gegenüberstehen würde, eine relativ harte Beleidigung das Freundlichste wäre, was sie von mir zu erwarten haben. Den hier habe ich logischerweise nicht gelöscht von Stefan, aber manchmal ist es bei YouTube eben so, dass die Kommentare nach ihren eigenen Regularien rausnehmen und dann für mich diese auch nicht mehr auffindbar sind. Also die waren auch nicht im nicht angezeigten Bereich, der war nicht findbar. Deswegen habe ich ihn reingenommen und wir machen es eben einfach so, dass wir jetzt nicht extra in den Kommentarbereich gehen müssen, sondern wir werden unter diesem Video oder innerhalb des Podcasts auch das E-Book von Stefan nochmal verlinken und das ist erreichbar. Wer jetzt ganz schnell mitschreiben will, high-tech-investing.de/Strategie, auf die deutsche Art und Weise geschrieben, high-tech-investing.de/Strategie. Da gibt es das Büchlein, das E-Book von Stefan zum Thema, Stefan?
Das Thema meiner Strategie, eben die High-Growth-Investing-Strategie. Aber ich bin mir gar nicht sicher, ob der Kommentar ursprünglich wirklich darauf abzielte oder ob derjenige nicht gefragt hat, ob ich ein Buch geschrieben habe, wo das alles, was ich so von mir gebe, zusammengefasst ist. Es gibt tatsächlich nur dieses kleine E-Book. Das sind so die ersten Basiskapitel, würde ich mal sagen. Ansonsten habe ich mein Wissen noch nicht in einem Buch zusammengeschrieben. Tatsächlich gibt es ein Manuskript, was ich irgendwann vor 5 Jahren mal begonnen habe. Aber es gibt so viele andere spannende Projekte. Bis jetzt habe ich es zu einem eigenen Buch noch nicht gebracht.
Ja, geht mir ähnlich. Also ich habe da auch immer Abstand von genommen. Und alles, was ein gewisser Christian Röhl mir dazu so erzählt hat, was das für Mühe macht und wie viel Zeit bei dem Schreiben so drauf geht, hält mich im Moment auch noch in der Fraktion derer, die sagen, ich mache dann lieber einmal in der Woche eine Sendung Echtgeld TV, als mich mit dem Buch zu beschäftigen.
Ich wollte gerade sagen, ich meine, es macht viel Sinn, wenn man irgendwie am Anfang seiner Karriere steht, will sich einen Namen machen, mit einem Verlag zusammenzuarbeiten und da was zu machen. Aber es ist so viel Mühe finanziell überhaupt nicht interessant. Ich glaube wirklich, wenn man regelmäßig Content erstellt, in meinem Fall deutscher Blog, englischsprachiger Substack, hier bei dir regelmäßig zu Gast, ich weiß nicht, ob es das unbedingt noch braucht. Also ich habe ja auch auf meinem Blog sogar eine Zusammenstellung hier der wichtigsten Strategieartikel. Wenn man sich die durchliest, lernt man im Endeffekt kostenlos den gleichen Informationen, die man nach dem Studium von so einem Buch hätte. Also vielleicht, wenn ich mal ganz viel Zeit habe, mache ich sowas. Aber ja, du hast jetzt es ist nicht in Arbeit.
So, aber die Strategieerklärung, die gibt's und das war die heutige Ausgabe von 2 Aktien mit Stefan Waldhauser zusammen, wo wir uns mal 2 Unternehmen, die wir beim letzten Mal eben nicht geschafft haben, angeschaut haben und danach noch einen kleinen Palantir und eine kleine SAP-Nacharbeitung zu der letzten Sendung und den Sendungen davor auch gemacht haben. Wir hoffen, euch hat's gefallen. Ich sage danke, Stefan, zum zweiten Mal. Nächste Woche versprochen ist auch jemand anderes da. Aber für heute habe ich mich wieder sehr gefreut, dass du da warst und dass wir dieses Update auch noch reinbekommen haben, weil ich es ja auch spannend finde, wie du Airbnb siehst.
Sehr gerne. Also, dann alles Gute und bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Prima. Und das war's dann für Echtgeld TV diese Woche. Bleibt gesund, investiert. Wir sehen uns nächste Woche. Tschüss. We'll be right back.